Der ist ganz einfach und kurz. Das heißt, Marco, stupst du ihn einmal an. Damit ihr den nämlich auch verfolgen könnt gleich. Jetzt kommt er. So steht er, wer in der Losung schon gelesen hat, der hat den Vers so in der Form schon gelesen: Dem König aller Könige und Herren aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, dem sei Ehre und ewige Macht. Und ich lese das auch immer gerne nochmal, natürlich auch nach anderen Übersetzungen oder eben halt entsprechend im Neuen Testament auch im Griechischen. Ich nehme mal etwas anderes dazu, ein bisschen länger, aber vielleicht noch ein bisschen hilfreicher. Er ist der vollkommene und einzige Herrscher. Er ist der König, der über alle Könige regiert. Der Herr, der über allen Herren steht. Er allein besitzt Unsterblichkeit. Er wohnt in einem Licht, dem niemand sich nähern kann. Kein Mensch hat ihn je gesehen und kein Mensch kann ihn jemals sehen. Ihm gebührt Ehre und ewige Macht. Amen. Ich habe mich gefragt, was sollen uns diese Verse sagen? Was hat sich ein Paulus eigentlich dabei gedacht? Wozu sollen wir ermutigt werden? Und ich habe für mich das Ganze so überschrieben: Im Fokus die Machthaber oder Gott? Um wen geht's? Weil was erleben wir dann um uns herum? Die Machthaber, die Regierenden, die Royals, die Mächtigen, was zeichnet sie aus? Und wenn ich mir dann das vor Augen halte, was uns tagtäglich sozusagen begegnet in Nachrichten, Informationen aus den unterschiedlichsten Ländern, da fallen Namen wie natürlich Putin, Netanyahu, Ali Khamenei, Kim Jong-un, aber auch König Charles III. Oder jetzt aus Amiland diese Spannung, wie sieht das aus, Kamala Harris oder Trump, wer wird sozusagen der Nächste mit Spannung oder hier bei uns? Zerbricht jetzt die Koalition? Wie sieht das aus mit der Ampel? Wie ist die Stimmungslage so dazu? Worauf konzentrieren wir uns? Wo gucken wir hin? Und ich merke dann immer wieder, es breitet sich Unsicherheit aus. Manches kann ich sagen, na gut, das ist weit weg, aber Konsequenzen, die tragen wir an vielen Stellen eben halt doch. Je nachdem, wer auf welches Knöpfchen drücken kann, wer an welcher Stelle sagt, zu dem Bündnis, da habe ich keine Lust mehr, das hat sich überholt und. Was soll und was kann ich als kleiner Bürger schon ausrichten? Einzelner zu sagen, macht es überhaupt etwas? Oder gegen dieses Selbstbestimmungsrecht, dass ich mein Geschlecht selber festlegen kann, meinen Namen, wie mir gerade ist das alles so in Ordnung? Auch wenn es Gottes Ordnung über den Haufen wirft? Und dann kommt mir die alte Geschichte aus dem Kindergottesdienst in den Sinn. David gegen Goliath. Klein gegen groß. Überschaubar das Ganze zu sagen. Und dann sagt ein David: Du trittst mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß entgegen. Ich aber komme im Namen des Herrn, des Allmächtigen, des Gottes des israelitischen Heeres, das du verhöhnt hast. Da weiß einer, wofür er steht. Da weiß einer, wer auf seiner Seite steht. Und der Gegner, ich sag mal, der ist zweitrangig. Der hat auch seine Größe verloren, wie der Stein oder der Wald. Zu sagen, ich weiß, wer auf meiner Seite steht. Oder Petrus und Johannes bekommen vom Hohen Rat verboten, im Namen Jesu zu sprechen, zu lehren. Und was sagen die beiden? Was meint ihr? Will Gott, dass wir euch mehr gehorchen als ihm? Wir können nicht aufhören, von ihm zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Auch die wissen, wer auf ihrer Seite ist. Auch die wissen, wofür sie stehen. Und genau das brauchen wir. Und das ist nichts Neues. Das begegnet mir hier auch, weil es etwas mit unserer Blickrichtung zu tun hat. Oder ich werde daran erinnert, an den Essener Kirchentag 1950, auch vor meiner Zeit, aber nichtsdestotrotz, Gustav Heinemann in seiner Rede: Unsere Freiheit wurde durch den Tod des Sohnes Gottes teuer erkauft. Niemand kann uns in neue Fesseln schlagen, denn Gottes Sohn ist auferstanden. Lasst uns der Welt antworten, wenn sie uns furchtsam machen will. Eure Herren gehen, unser Herr aber kommt. Wisst ihr, wer auf eurer Seite ist? Wisst ihr, welche Macht wir sozusagen im Rücken haben, über die wir nicht verfügen können? Ja, weiß ich. Aber die Frage ist, wo blicken wir vielleicht furchtsam, hilflos hin? Was erwarten wir? Erwarten wir das von Politikern? Erwarten wir es aus der Wirtschaft, von der Wissenschaft und? Wohin geht unser Blick? Zu Jesus Christus, der uns hier sehr deutlich vor Augen geführt wird. Jesus Christus, der Mensch geworden ist, der gekreuzigt und gestorben ist für uns, der auferweckt wurde zum ewigen Leben, der wiederkommen wird zur Vollendung der Welt, dass Gottes Reich wirklich zur Vollendung kommt. Was wir tun können? An ihn glauben, ihm fest vertrauen, für ihn und seine Werte mutig die Stimme erheben, nicht abtauchen. Für die Regierenden zu beten und sie daran zu erinnern, dass es eine Macht gibt. Hey Leute, die ist noch viel größer als ihr. Ihr bildet euch nichts ein. Ihr mögt Macht haben, aber der Mächtige, das ist Jesus Christus. Und ich habe mich dann auch weiter gefragt, was unterscheidet Gott von ihnen? Mich haben diese wenigen Worte wirklich begeistert. Mit welchem Gott haben wir das zu tun? Wie groß ist wirklich dein Gott, dem du vertraust? Machen wir ihn klein? Ist Gott nur ein Spiegelbild unserer Vorstellungen? Oder ist Gott eben Gott, größer als alles, was du denken kannst, ich mir vorstellen kann? Einem vollkommenen, einem einzigen Herrscher. Es erinnert mich so an den Film von den Highlandern, es kann nur einen geben. Genau das ist die Botschaft Gottes. Es gibt nur einen Gott. Es ist Gott der Allmächtige, genauso. Oder dem König aller Könige, das heißt doch an der Spitze, steht nur ein einziger, der Herr, der über allen Herren steht. Und ich habe mich gefragt und frage mich das immer wieder, denk ich nicht zu klein? Denk ich nicht zu klein von Gott und seinen Möglichkeiten? Oder lasse ich mich von der scheinbaren Macht der Herrschenden, der Regierenden und blenden? Und damit meine ich jetzt nicht nur das Negative, sondern auch im Positiven, zu sagen, die können, dann lasse ich mich einschüchtern. Wie oft haben menschliche Machthaber ihre Macht missbraucht? Wie oft haben Menschen sogar im Namen irgendeines Gottes Ansprüche gestellt? Aber das war nicht Gott. Wie anders ist unser Gott, der auf Macht verzichtet hat und zu uns Menschen gekommen ist, um uns zu retten? Es ist einzigartig, unvorstellbar, nicht zu begreifen. Ein Gott, der sich von seinen Geschöpfen quasi umbringen lässt, um ihnen ewiges Leben als Ebenbild Gottes wieder zu schenken, erneut zu geben. Unser Gott, so heißt es hier, besitzt Unsterblichkeit. Da klingt etwas mit, er war schon immer, er ist da und er wird immer sein. Der rote Faden durch alle Geschichte hindurch, persönlich und weltgeschichtlich auch. Wir können ihn nicht von Auge zu Auge sehen. Er wohnt in einem Licht, dem sich niemand nähern kann. Kein Mensch hat ihn je gesehen. Kein Mensch kann ihn jemals sehen. All das. Also Gott ist für uns nicht greifbar, nicht vorstellbar. Aber, und das ist die andere Seite, mit dem Gott können wir reden. Der ist ganz, ganz nah an uns dran. Der sieht dich. Und das alleine, das sprengt meine Vorstellungskraft, bei den Milliarden von Menschen zu sagen, und du als Einzelner wirst von ihm gesehen. Und er weiß genau, wie es dir geht. Und er guckt dir ins Herz rein. Und er liebt dich mit Namen. Das war bei uns am Tisch nicht nur so ein Satz, sondern das ist so. Jeden Einzelnen kennt er mit seiner Geschichte, mit seinen Verletzungen, all das. Und ist jederzeit bereit für uns. Wir können ihm vertrauen. Wir können ihm dienen. Wir können ihn lieben. Und wir können ihn verehren. Aber was heißt das eigentlich, Gott zu ehren? Wenn ich da vom Sprachlichen herkomme, dann heißt Ehren zuallererst, ihm das Gewicht zu geben, was ihm zukommt. Das ist der Begriff, der dahinter steckt. Also Gott dieses Gewicht geben in meinem Leben, das ihm zukommt. Das heißt, für auch dieses Gewicht, was er haben will. Er ist kein Dekoartikel, der irgendwo bei Bedarf hervorgeholt wird und der weggebracht wird. Jetzt, wir haben ja gerade Halloween und das Ganze hinter uns. Ich habe also bei euch da in der Nachbarschaft eine Dekoration, da haben wir, also hätte ich Haare, wären vielleicht noch ein paar weniger da. Also das war schrecklich. Jetzt wird das abgebaut, das hatte ich dann an anderer Stelle gesehen, dann wird schon wieder adventlich-weihnachtlich dekoriert und kaum ist das durch, dann könnt ihr euch sicher sein, in den Geschäften die ersten Ostervorläufer sind auch dann schon wieder da. Also das ist immer so ein Change drin, da ist immer Bewegung drin. Aber die Frage ist, wie sieht's aus mit Jesus? Wird er auch immer so bei Bedarf? Ich sag mal so, jeden Sonntag hole ich ihn raus, mach mir, was weiß ich, so einen Anstecker dran oder manch einer, ich habe ein Armband um, das ist immer schön. Was würde Jesus tun auf gut Deutsch? Ein anderer hat auf dem Auto einen Aufkleber drauf, bei 100 wird er abgedeckt, weil das dann zu gefährlich wird, dann sieht jemand meinen Fahrstil. Aber so, na, wir können uns auch damit dekorieren sozusagen oder das Kreuz am Hals oder bei den Damen an den Ohren, Dekoartikel? Oder ist das mir? Ihm gebührt Ehre und ewige Macht. Wie sieht das aus? Bei dir, bei mir, bei uns persönlich und in der Gemeinde. Ehren wir ihn in der Art und Weise, wie wir mit ihm umgehen, miteinander umgehen? Wie sieht das aus? Und reicht es aus? Ich bin mal auch kritisch insofern, wenn wir miteinander die schönsten Lobpreis- und Anbetungslieder singen. Und ja, von denen, die da draußen alle nichts mitbekommen, also so in unserer frommen Blase sozusagen sind, Gott ehren gehört mit da rein. Ja, aber das Ehren ist größer. Das ist nicht nur im geschützten Raum eines Gottesdienstes, einer Kirche da, sondern dieses Ehren, das vollzieht sich im Alltag. Ganz egal, wo. Also ist die Frage, die da mitschwingt, ist diese Ehre oder diese Verehrung Jesu nur etwas für den Hausgebrauch oder darf es etwas mehr sein? Wenn ihm Ehre und die ewige Macht gebührt, dann hat das keine zeitliche, keine räumliche Begrenzung, nicht für Kirchen, Gemeindehäuser, nicht für ein paar ja, fromme, heilige, spirituelle Momente, sind die Leute ja immer auf der Suche nach, sondern die Frage ist, ehrst du ihn, ehren wir ihn mit unserem ganzen Leben. Da, wo ich bin, da, wo du bist. Gott zur Ehre, Gott zur Ehre. Sind wieder alle wach. Danke. Und wie ehren wir ihn? Wodurch ehren wir ihn? Oder ihr könnt es ja auch gerne mal umdrehen. Wodurch verunehren wir ihn möglicherweise? Hat er die Macht, hier ist die Rede davon, ewige Macht, hat er die Macht über dein und mein Leben? Das Sagen, ich habe das ja, glaube ich, letzten Sonntag auch schon gesagt. Hat er eine Rolle, spielt er eine Rolle in unserem Leben oder führt er die Regie? Ein wichtiger Unterschied, genau da passt es mit hinein. Paulus hat diese Verse zum Ende seines Briefes an seinen Mitarbeiter, Freund, Kollegen, könnte man sagen, geschrieben, an Timotheus. Und in diesem ganzen Brief, da geht es um Ordnung innerhalb der Gemeinde, Ordnung für Strukturen und. Aber der Gipfel sind diese Verse, so ähnlich wie im Vaterunser, was wir miteinander gebetet haben. Am Ende ist der Fokus bei Gott. Am Ende ist der Fokus nicht mehr bei uns. Am Ende gilt es darum, wer ist Jesus Christus für uns? Das Wichtigste zum Schluss, ehrt Gott und gebt ihm alle Macht. Wenn wir das beherzigen und auch leben, dann brauchen wir uns vor den menschlichen Machthabern nicht zu fürchten. Wer vor Gott kniet, kann vor Menschen gerade stehen. Ein Zitat, das wird verschiedensten Leuten zugeschrieben, aber ich denke, es bringt es auf den Punkt. Wer vor Gott kniet, kann vor Menschen gerade stehen. Und dann sage ich, so wie es hier ist, das letzte Wort auch froh und ganzem Herzen mit vollster Überzeugung dazu. Amen. Und damit setze ich mich. Und komme gleich wieder nach vorne.